Tatort Gesundheit. Euer TrueMed Podcast ab 2025. Was könnt ihr erwarten? Ihr könnt spannende Inhalte erwarten über eure gesamte Medizin, über Nahrung und Nährstoffe, über Tricks und Kniffe eurer Gesundheit, spannende Sachverhalte, aber auch einmal Kriminalfälle und nicht bekannte Hintergründe, die alle von mir recherchiert worden sind und für euch spannend aufbearbeitet werden. Ich bin Dr. Med Frank Essers, Master für Mikronährstofftherapie und Regulationsmedizin und von Haus aus Orthopäde und kann über 30 Jahre Medizinerfahrung in diesen Podcast und für euch einarbeiten.
Guten Tag, meine lieben Zuhörer. Ja, jetzt ist wieder eine neue Folge und zwar schon die 6. Folge in der Burnout-Reihe. Wie bin ich eigentlich zu der Burnout-Reihe gekommen? Also erstmal war ich selbst vor Jahren in einem Burnout. Auch das wird nochmal Thema werden, vor allem wenn es um die Selbsterkenntnis geht, aber auch um die Therapieformen. Das soll heute gar nicht der Fokus sein. Der Fokus ist heute eher der, dass ich mich darum kümmere, euch klarzumachen, dass eure Speicher jederzeit bedroht sind, gefährlich geleert zu werden. Was heißt das? Also ihr habt Körperspeicher, verschiedene Systeme, zu denen ich später noch kommen werde, die mit verschiedenen Laborwerten, aber auch anderen Messmarkern getestet werden können. Und bevor Symptome entstehen, also in der Phase, wo noch alles grün erscheint, also die Ampel ist auf grün, kann es schon in einzelnen Systemen, auch manchmal nur in einzelnen Bereichen von verschiedenen Systemen, es zu Disbalancen kommen, dass eben die Speicher nicht ausreichend aufgefüllt werden. Eure Speicher leert ihr jeden Tag, also teilweise, aber eben nicht so, dass die Regenerationsmechanismen und die Speichermechanismen komplett ausgeschöpft sind. Ihr merkt gar nicht, wenn ihr jeden Tag ein bisschen mehr an euren Speichern Raub baut und die eben nicht komplett auffüllt. Das kann Tage, Wochen, Monate, ja sogar Jahre dauern, bis es dann zu ersten, vielleicht auch nur minimalen Symptomen kommt. Symptome, die ihr selber gar nicht erkennt. Symptome, die vielleicht zuerst das Umfeld erkennt. Und Symptome, die dann natürlich bestenfalls sofort erkannt werden und vor dem Auftreten, vor dem Wahrnehmen gemessen worden sind und gar nicht erst entstehen. Also bevor die grüne Ampel auf leicht grün-gelb umschlägt, sollte man schon vorher messen. Man sollte also einmal im Rahmen seiner Lebensbedingungen, die natürlich gerne relativ optimal schon sind, so optimal, wie man eigentlich meint, dass es eben optimal ist, und dann einmal Basiswerte, das sind nicht wenige, aber eben auch nicht alle, da komme ich später auch noch zu, Basiswerte zu kennen und diese gemessen zu haben. Messen heißt nicht nur immer messen mit Laborwerten und irgendwelchen Messgeräten. Das wird zwar heute ein Hauptthema sein, aber messen heißt auch, die eigene Wahrnehmung zu schulen. Wir haben nämlich, und das ist auch Thema der letzten 5 Folgen ja gewesen teilweise, wir haben selbst so viel eigene Möglichkeiten, uns selbst zu erkennen und selbst zu messen und selbst zu spüren, was wir aber oft durch gelernte Mechanismen, durch das Umfeld, aber auch dadurch, dass wir uns überreden lassen, die eigenen Messmechanismen vergessen oder nicht wahrhaben wollen, nie gelernt haben oder auch verlernt haben. Also mein größtes Learning im Bereich der Selbstmessung war tatsächlich in meinem Burnout-Learning, das nehme ich jetzt schon mal vorweg, die Erkenntnis, die Messung, es ist ja keine echte Messung, es ist mehr die Wahrnehmung der eigenen Körperreaktionen. Also Körperreaktionen auf Dinge, die ich gar nicht dann benennen kann, aber die sich in Körperreaktionen geäußert haben. Das ist ein großes Thema der Körpertherapie und die Körpertherapie wird ein ganz eigenes Kapitel, eine eigene Folge einnehmen. Mal schauen, wann ich die dann einbeziehe. Ich habe auch eine Interviewpartnerin, die ich hoffentlich motivieren kann, dass sie sich interviewen lässt. Also, wann haben wir ein Burnout? Ein Burnout, also ein echtes Ausbrennen der Speicher. Und das ist wirklich ein Ausbrennen. Man brennt immer auf voller Flamme und irgendwann ist die Flamme aus. Die flackert dann noch auf und dann ist sie weg. Das kann also wirklich von heute auf morgen gehen, dass das Fass dann überläuft und man gar nicht mehr weiß. Also so schildern das ja auch viele, dass die Situation so plötzlich war, fast wie ein Unfall. Dabei sind die Speicher über Jahre, Jahrzehnte, vielleicht auch nur Monate geleert worden und nie wieder richtig aufgefüllt worden. Also es geht darum, nicht erst in den orangen Bereich reinzukommen, in den gelben oder orangen Bereich. Aber auch im gelben oder orangen Bereich ist das Ganze noch reversibel. Im roten Bereich, wenn man es so lange weit kommen lässt, kann es aber auch schon erste Schäden geben, die nicht wieder ganz reversibel sind, also die man nicht wieder ganz zurückdrehen kann. Und als Vorbereitung für diese ja, sechste Folge der Burnout-Reihe empfehle ich natürlich dringend, die fünf ersten Folgen sich anzuhören. Ach ja, warum bin ich auf die Burnout-Reihe gekommen? Ich habe im Rahmen meiner Seminare dieses Jahr und Ausbildungen, gerade in Bezug auf Persönlichkeitsentwicklung, aber auch Coaching und auch Speaking, viele Leute kennengelernt, viele Menschen kennengelernt, die ihre Erfahrung, ihre Expertise aus eigenen, ja, Schicksalserfahrungen gemacht haben. Und so sind wir ins Gespräch gekommen. Und ich bin ja mehr von der medizinischen Seite. Und so komme ich jetzt eigentlich dazu, dass ich die medizinische Seite hinten angestellt habe, was aber gar nicht schlimm ist. Und jetzt möchte ich nur ganz kurz mal zusammenfassen, für die, vor allem auch die, die es noch nicht gehört haben, in welche Richtung die fünf Folgen, jeweils zwei Teile, oder beziehungsweise vier Folgen hatten zwei Teile, die erste Folge nur ein Teil. Also insgesamt sind es dann neun einzelne Häppchen von fünf Experten im Bereich des Burnouts. Und zwar erst Renate. Renate hat festgestellt, dass sie sich viel zu lange zu wenig um sich selber gekümmert hat, sich nur um andere gekümmert hat und sich selbst vergessen hat. Und wenn man sich selbst vergisst, vergisst man dann irgendwann auch die anderen. Sprich, das Fazit ist, denk zuerst an dich, dann haben auch andere was davon, auch dein Umfeld was davon. Hört sich egoistisch an, muss es aber gar nicht sein. Ricardo hat gar keine echte Diagnose in Bezug auf Burnout, hat aber sehr gut erkannt durch eigene Recherche, der auch ja sehr pfiffig ist mit Ideen und auch Patentfachmann ist und sehr viel in Eigenregie sich erarbeitet hat, dass er eben, also ich glaube, das haben wir gar nicht so genau besprochen, aus der Perfektion heraus. Er möchte immer alles perfekt machen und Perfektion ist eine große Triebfeder für Burnout, dass im Beruf er erfolgreich war, aber eben doch nicht ganz ausgelastet oder ja, es auch da Problemfelder gab. Vielleicht war er auch nur überarbeitet oder wollte noch mehr machen, als eigentlich möglich war. Er hatte auch einen Partner, mit dem er anscheinend ganz gut zurechtkam. Aber dann war das zweite Problemfeld oder Stressfeld oder System die Familie, die eben auch nicht so rund lief, wie man sich das vorstellt. Schaltet also rein und er ist zu sehr tollen Aussagen gekommen, wie man eben ja, sich nicht blind nur einem System verschreibt, sondern über den Tellerrand hinausguckt und guckt, was für einen selber individuell nötig und möglich ist. Und das Individuelle, also Burnout hat so viele Facetten, dass es vielleicht Gruppen gibt, die in Facetten reingehören, aber die eine Burnout-Therapie, die eine Therapie gegen die geleerten Speicher, die gibt es nun mal nicht. Also multidisziplinär. Auch unter Zuhilfenahme von Recherchen, vielleicht durch KI sogar, aber in jedem Fall durch mehrere Fachrichtungen herauszufinden, was man selbst für sich individuell besser machen kann. Das ist Ricardo. Heidi, das ist unsere Seelenflüsterin und Expertin für Geist, Seele und Körper als Einheit oder als gemeinschaftliche Einheit. Dazu passt sehr gut die Folge mit Maria Greunig, als wir über Epigenetik gesprochen haben, also unsere ja, vererbten, man weiß es noch gar nicht genau, wie das funktioniert, also Verhaltensmuster und Erlebnisse von unseren Vorfahren, die wir von denen nicht gehört haben, also nicht tradiert, sondern wirklich in der Epigenetik verankert, also in der Art und Weise, wie unser Genom, unsere Erbinformation abgelesen wird. Ein hochspannendes Thema, das passt quasi, obwohl wir das Thema Burnout gar nicht direkt behandelt haben, passt aber in dieses Thema auch sehr gut rein. Hört also auch die Folge an mit Epigenetik und Maria Greunig. Und dann waren zwei Folgen, also vier Teile waren das dann insgesamt, über Narzissmus. Da haben wir das Thema Burnout gar nicht genau behandelt, aber es war immer klar, dass wenn man mit Narzissten zu tun hat, also in einem toxischen System, in einer toxischen Beziehung sich befindet, in denen Narzissten oft die Triebfeder sind oder sogar teilweise sogar Psychopathen, dass dort man ganz schnell in ein Burnout kommen kann. Und dann ist es ganz besonders schwer, da rauszukommen. Und da habe ich zwei Experten gewinnen können. Einmal Oliver, der aus eigenen Erfahrungen eben festgestellt hat, dass man ja leichter lebt ohne Narzissten, aber dennoch es natürlich verschiedene Narzisstenformen geht, von denen der vielleicht sogar noch umzudrehen ist. Wobei da hat er eher ein Fragezeichen gemacht, da habe ich ihn mehr, glaube ich, zu etwas gedrängt. Und über Grün, Gelb, Orangen und Rote Psychopathen, nicht Psychopathen, Narzissten, es dann sogar bis zum Psychopathen geht. Eine Psychopathenfolge mit Oliver wird es vielleicht noch geben. Da müssen wir mal gucken, wen wir uns da raussuchen. Und dann gibt es natürlich auch noch bei dem Narzissten den Spezialisten Wenknen, ein selbstdiagnostizierter Narzisst, der erklärt, warum man wie mit Narzissten umgehen kann und wie man mit Narzissten umgehen muss, weil es anders nicht geht. Ganz spannend, da verlinke ich vielleicht nochmal zu ihm. Ich habe die Idee, den Menschen vielleicht sogar mal zu interviewen. Mal gucken, ob ich an den drankomme. Wäre sehr spannend. Und dann habe ich noch als fünfte Expertin Stephanie, als Glückscoach, also Glück, wenn man unglücklich ist, ist es natürlich schön, man kennt jemanden, der diesen Weg schon gemacht hat und den Weg ins Glück gefunden hat und der sich halt einen Glückscoach nennt und als Glückscoach tätig ist. Und sie ist auch Spezialistin für Neustart. Auch bei Oliver haben wir gelernt, dass man in toxischen Beziehungen oftmals, vor allem wenn das wirklich geht, oft geht es ja nicht, wenn Kinder im Spiel sind, wenn es eine Ehe ist, wenn man sonst irgendwie gebunden ist, auch vielleicht beruflich und ehelich verbunden ist, dann geht es nicht mehr von heute auf morgen. Aber dass ein Neustart, und das ist jetzt nicht nur in Bezug auf Beziehungen, sondern vielleicht auch bei fast allen Burnout-Situationen gibt es ja Ursachen. Und die Ursache ist eine mangelnde Erkenntnis einer ungünstigen Lebensführung oder sich auch nur ja, nicht gut gefühlt zu haben und gar nicht gewusst haben, warum. Also nicht glücklich gewesen zu sein. Und um wieder glücklich zu sein, muss es, das muss ja gar nicht radikal sein, aber manchmal eben schon bei Narzissten ganz besonders, muss man eben einen Neustart wagen. Und Neustarts zu wagen, ist eben ein Wagnis. Und da trauen sich viele Menschen nicht zu. So, das sind die fünf Folgen. Habt ihr noch nicht reingehört, dann hört bitte rein. Und ich werde jetzt in der Folge 6 das Thema mehr oder weniger abschließen. Wahrscheinlich wird es auch mehrere Teile geben oder ganz sicher mindestens zwei, vielleicht sogar drei Teile. Heute möchte ich darüber sprechen, dass man die Art und Weise der Füllung eurer Speicher messen kann. Auch wenn eure Hausärzte, und das habe ich selber erlebt, euch was anders erzählen wollen. Man kann heutzutage fast jedes System, und wir denken heute in Systemen und nicht in einzelnen Blutwerten, jedes System messen. Man kann die Systeme messen, wie sie untereinander ja, sich gegenseitig beeinflussen und auch dort wieder messen, ob irgendwas nicht in Ordnung ist. Warum macht man das? Bevor man alle Werte, die man messen kann, misst, das sind mehrere hundert Werte theoretisch, dann kostet ein Labor aber auch locker gerne mal, ja, wahrscheinlich 2000 Euro. Hat man bei sehr ausgeprägten Labors, die dann 1200, 1300, 1500 Euro kosten, schon einiges rausgenommen. Das muss man aber nicht. Man kann, und das ist auch noch sehr ausführlich, und wenn man in Systemen denkt, misst man eben die Hauptmarker, die wesentlichen Marker der einzelnen Systeme. Und wenn ein System in Ordnung ist, also der Hauptmarker zeigt, dass das System in Ordnung ist, muss man nicht jeden kleinen weiteren wichtigen Marker oder Nährstoff in diesem System messen. Wenn das System nicht in Ordnung ist, dann muss man Step by Step, Schritt für Schritt weiter in die Tiefe gehen. Und genau um diese Systeme wird es heute gehen. Wie man Systeme messen kann und welche Systeme in Bezug auf Burnout und in Bezug auf die Füllung eurer Speicher wichtig sind. Das hört sich alles ein bisschen theoretisch an. Ich werde es auch gleich zusammenfassen im Rahmen der Werte, die ich freuen würde, wenn ihr die messen würdet, damit wir nämlich dann in der Folge 2 über die Werte sprechen können und welche Relevanz sie haben. Und dann wollt ihr natürlich auch gerne wissen, wenn Werte verändert sind, was man dann dagegen machen kann. Das ist manchmal, natürlich Nahrungsergänzung, Nährstoffe wieder auffüllen, Speicher wieder auffüllen. Es sind aber auch andere Maßnahmen, zu denen ich dann kommen würde. Also heute ist es eher die Einleitung und der Aufruf an euch, das kommt dann gleich, dass ihr mal eure Systeme überprüft. Warum die Systeme zu überprüfen sind, versteht man am besten, wenn man versteht und weiß, wofür diese Systeme wichtig sind. Ich versuche das möglichst als Überblick zu gewährleisten, als Überblick leicht verdaulich oder ausreichend verdaulich, und dann werde ich Schritt für Schritt etwas mehr in die Tiefe gehen müssen, wenn eure Werte vorliegen und ich dann die Werte erklären werde, die Ergebnisse erklären werde und, was ja am spannendsten ist, auch die Möglichkeiten erkläre, wie man die Speicher wieder auffüllt und wie man aus verschiedenen, unregulierten, fehlregulierten Speicherveränderungen wieder in einen grünen Bereich reinkommen kann. Genau. Dann weiß ich, dass Interviews sehr gerne gehört werden, und ich mache auch gerne Interviews, ich führe gerne Interviews. Ich habe jetzt im Rahmen der Messung des Burnouts und des Übergangs dann auch in die weiteren Folgen und Themen, da komme ich auch am Ende des Podcasts noch zu, der Folge noch zu, des Teils noch zu, dass ich zwei Interviewpartner im Kopf habe, zu denen ich aber noch nicht den ausreichenden Kontakt habe, einen Termin zu finden. Ich werde gleich heute, vielleicht noch bevor der Podcast heute veröffentlicht wird, werde ich die kontaktieren und gucken, ob ich einen, bestenfalls beide, aktivieren kann, mit mir ein Interview zu führen. Vielleicht eins über Zoom, vielleicht fahre ich da auch hin, weil die bei mir in der Region auch wohnen. Dann, wenn ich schon über Nährstoffe ansatzweise spreche, über Speicher, hört euch bitte auch noch den Podcast an, die Folge an mit Miriam Leicht. Da geht es um das wichtigste neben Sauerstoff, wichtigster Nährstoff unseres Lebens, aus dem wir zu, da gehen unterschiedliche Meinungen, aber zwischen 60, 70 bis 80, 85% bestehen aus Wasser, H2O. Und die Qualität des Wassers bestimmt die Qualität eures Lebens. Hört sich sehr plakativ an, aber so plakativ ist es auch wirklich. Hört euch an, warum ihr euer Trinkwasser, was euch nicht tötet, was euch aber vielleicht über lange Jahre und Jahrzehnte nicht ganz gut tut, warum ihr das filtern sollt. Also in den Podcast reingehen mit der Wasserexpertin Miriam Leicht. Bevor ich jetzt nun gleich zu den einzelnen Systemen komme und welche Hauptmarker da zu überprüfen sind, noch eine kurze Vorrede, warum mir das so wichtig ist. Also, ihr habt ja in die 5 Folgen reingehört, hoffe ich zumindest. Und da geht es ja viel um Selbsterkenntnis, auch schon um einzelne Therapieformen, um Neustarten, ähnliche Dinge. Aber viel besser ist es ja, vor allem auch als Prophylaxe, wenn man schon mal in so einem System gewesen ist, aber besser noch für die, die gar nicht erst so weit kommen wollen wie die 5 Experten, dass man eben misst, rechtzeitig misst, was sich verändert hat. Und glaubt bitte nicht nur, dass ich jetzt nur Laborwerte, das sind ja nicht nur Laborwerte, wenn ihr hinterher dann seht, was ich alles messen möchte oder was ich euch motivieren möchte zu messen. Sucht euch für euch im Rahmen dieser Burnout-Geschichte, und ich komme ja in den nächsten Folgen oder Teilen ja dann noch viel mehr auf die Therapie zurück. Ich möchte mir jetzt so ein bisschen schon mal den Bogen so anfangen. Also meine Mentoren im Bereich der Erkenntnis, wie ich mit Burnout-Gefahr umgehe, ist nicht nur die Messung der Laborwerte. Vielleicht sogar inzwischen ist das sogar etwas in den Hintergrund geraten. Man kann ja nicht ständig die Laborwerte messen. Das ist ja auch erstmal viel zu teuer und auch gar nicht nötig. Sondern ich habe auf meinem Weg, aus dem Burnout rauszukommen, 3 große Mentoren oder Mentoren aus 3 großen Bereichen. Und da möchte ich es kurz mal zukommen. Ein Mentor habe ich eben schon, eine Mentorin eben schon angedeutet, das ist die Körpertherapie. Irgendwann landet alles, was bei uns in der Tiefe, ohne dass wir es merken, passiert, auch das im Geist, das in der Epigenetik, auch das in der Seele, landet irgendwann bei uns im Körper. Also Körper, damit meine ich wirklich das, was wir spüren, was wir sehen, Haut, Muskeln, Gelenke, Also direkt die Dinge, die wir spüren am Körper. Schmerz ist ein großes Thema. Auch das wird wahrscheinlich eine Folge mit mehreren Folgen und mehreren Teilen werden. Das Thema Schmerz, das gehört alles mit dazu. Die Systeme, zu denen ich gleich komme, die spielen in all diese Bereiche rein. Also Körpertherapie. Erkennt euren Körper und merkt viel, viel früher als früher. Viele merken es nämlich gar nicht, was euer Körper an Signalen aussendet. Und manchmal, oder nicht manchmal, meistens sind die Signale so viel früher, dass man noch keine Blutwerte hat, die, auch da komme ich zu, das ist dann im nächsten Teil, dass die Werte ja abstrus sind, die man so lesen kann in den Laborblättern von den Laborärzten, dass es eben schon Veränderungen gibt, die man gerade erst messen kann, aber der Körper schon erste Reaktionen zeigt, wo man nur feinfühlig sein muss, diese zu erkennen. Also Körpertherapie schult euch darin, eure Körperfunktionen zu erkennen, manchmal auch nur anzunehmen, freundlich hinzunehmen, gar nicht negativ zu sehen, sondern positiv zu sehen als Signal, Mensch, da muss sich doch was ändern. Irgendwas stimmt hier nicht. Also diese Warnsignale, die wir alle haben, die sind bei uns oft verschütt gegangen, bei vielen Menschen. Bei fast allen Menschen nicht optimal reduziert. Da ist Körpertherapie wichtig. Ein zweiter Mentor, den möchte ich jetzt auch mal namentlich nennen, ist ein Coach. Manche kennen ihn, manche nicht. Dennis Scharnweber, der wie alle anderen Coaches auch viel in der Persönlichkeitsentwicklung unterwegs ist, aber vor allem in dem Bereich ja, NLP ist zu weit gefasst oder zu knapp gefasst. Man kann vielleicht sagen, NLP mit Herz und Liebe. Aber mein Hauptmentoring, Learning war in seinem Seminar, im Kriegerseminar. Das passt perfekt zum Burnout. Weil was machen Burnout-Geschädigte? Immer. In irgendeiner Art und Weise. Nach innen oder nach außen. Oder nach innen und nach außen. Sie verbrennen unnötig Energie. Vor allem so viel Energie, die sie gar nicht in der Lage sind, wieder aufzufüllen. Das heißt, sie betreiben Raubbau und meinen noch dabei, was Gutes zu tun. Also für sich, sich gut dabei zu fühlen. Manche, da kann ich mich dazu zählen, fühlen sich sogar gut, wenn sie ständig brennen. Ich meine, nichts gegen brennen, nichts gegen für eine Sache zu brennen. Aber man darf ja nicht ausbrennen. Das bringt ja, das ist ja nichts Dauerhaftes. Man muss ja nachhaltig brennen. Und das wird oft vergessen. Also sprich, Dennis Scharnweber, Kriegerseminar. Und, Entschuldigung, mein Resthusten. Und dann der dritte Mentor ist die Seite des Messens, die Seite des Messens von Systemen. Und da komme ich jetzt zu.
Ja, warum messen, warum in Systemen messen? Auch hier möchte ich kurz noch eine kleine Einleitung zu geben. Ich habe einen Bekannten gehabt, im Rahmen meiner ganzen Situation, die ich heute gar nicht ausbreiten möchte, aber die auch nochmal spannend sein könnte für eine andere Folge, habe ich mit einem Bekannten gesprochen, den kannte ich, das ist ein Vater einer Schulkameradin von meiner Tochter. Und der hat davon berichtet, dass er hat das nicht Burnout genannt, sondern er ist darauf gekommen, dass er sich wie in der Depression, wie im Burnout, also Burnout hat er nie genannt, sondern eher sein Umfeld. Er hat herausgefunden über Laborwerte, dass er eine Autoimmunerkrankung hatte mit einer völligen, ja, völligen Durcheinander seiner Laborwerte, seine Blutwerte und darum es auch gar nicht erstaunlich war, dass er so völlig aus den Latschen gekippt ist. Leistungssportler seit Jahrzehnten im Leistungsfußballsport und irgendwann, naja, ich würde es einfach sagen, ausgebrannt. Ausgebrannt. Und bei ihm sind natürlich auch Systeme gemessen worden. Und um über Mentoren zu sprechen, über diesen Bekannten bin ich an mein Studium geraten. Und zwar bei Professor Winicke, der Leiter des Saluto-Instituts in Halle-Westfalen, also da, wo dieses Grasturnier von Gary Weber, also früher war das Gary Weber Open, heute ist es, glaube ich, irgendein anderer Sponsor, weil Gary Weber ja pleite gegangen ist. Jedenfalls Gary Weber. Und da hat er eben sein Institut gegründet. Und die große Sache, die er gemacht hat, und das finde ich einfach fantastisch, er hat über 20, 30 Jahre mit seinem Institut Laborwerte durchgeführt, also gar nicht selber, sondern an Laboren, die er sich ausgesucht hat und teilweise mehrere Labore, weil man nämlich auch die Blutwerte richtig messen muss. Aber das ist ein anderes Thema. Hat er eine Datenbank von 65.000 Patienten. Er arbeitet diese in einem Programm, in einen Algorithmus verarbeitet. Und jetzt haltet euch fest, während die Laborwerte in sonstigen Laborinstituten ein Kollektiv umfassen, das so ja, inhomogen ist, dass es abstruse Werte als normal bezeichnet, aber da komme ich im nächsten Teil darauf, hat Winnecke Cluster erzeugt. Also wenn ihr jetzt, ich sag mal, wenn jetzt hier Frau Schmitz irgendwelche Symptome hat, sie kann nicht gut schlafen, verliert ihre Haare, nimmt zu, hat fettige Haut, ist gereizt, aber trotzdem auch manchmal wieder kaputt und andere Symptome. Hat niedrigen Blutdruck und auch die anderen Werte sind alle nicht so richtig gut. Dann werden diese Werte eingegeben in den Algorithmus, in diese Datenbank und dann kommen nicht 65.000 Menschen dabei heraus, sondern 20, 30, 35, vielleicht auch nur 6 oder 7 Frau Schmitzens. Und das sind eben Patientinnen im selben Altersrange, immer 2 Jahre, also sagen wir mal 40 oder 41 Jahre, 42 und 43 Jahre und mit denselben Symptomen. Da diese Patienten aber schon eine bestimmte Medikation, eine bestimmte Nahrungsergänzungsmittelzusammensetzung erhalten haben, mit entsprechend positivem Erfolg oder auch natürlich getestet mit verschiedenen Umstellungen, kann man viel genauer sagen, dass dieser Frau Schmitz individuell mit der Therapie der anderen Frau Schmitzens eben geholfen ist. Also noch individueller geht es nicht, muss man ganz klar sagen. Und das wäre, wenn man sich überlegt, dass Labore ja viel mehr Zugriff haben als ein so ein kleines oder so klein ist es nicht, aber eigentlich kleines Institut. Wenn man diesen Algorithmusgedanken in die Labormedizin, natürlich Datenschutz ist da ganz schwierig, aber in die, was würde gehen, anonymisiert würde es gehen. Wenn man also jeden Laborwert mit einem standardisierten Anamnesebogen versehen würde, der dann zu einem Patientenbild führt, was in einem Cluster ist. Also wenn die Laborwerte nicht mehr Millionen umfassen würden, sondern gematcht würden zu eurer Anamnese. Was ich damit meine ist, Laborwerte für sich sind Bullshit. Man muss die Laborwerte, klar gibt es Laborwerte, die ganz klar pathologisch sind, aber es gibt eben Laborwerte, die nur individuell schon pathologisch sind, obwohl sie noch normal sind. Das ist irre. Also man muss immer Anamnese, klar ist das die Erfahrung des Arztes, aber auch viele Ärzte lernen das nicht. Man muss die, und da braucht man heutzutage Computerprogramme für und das geht ja. Man muss die Anamnese einarbeiten und kombinieren mit den Laborwerten. Und das macht Saluto und das nutze ich auch. Also ich nutze Saluto, aber die Erkenntnisse aus dem Studium, ach da komme ich ja jetzt noch drauf. Ich habe dann Studium gemacht, Mikronährstofftherapie und Regulationsmedizin an der FHM in Bielefeld und habe da meinen Master gemacht, ganz viele Arbeiten gemacht, die noch in Bücher umgewandelt werden müssen. Das ist so eins der nächsten To-Dos oder übernächsten To-Dos der nächsten Zeit, dass da 1 oder 2 oder 3 oder 5 Bücher entstehen. Jedenfalls hat er als Hauptsystem oder als Kernsystem oder als System, auf das man immer wieder zurückkommt. Und das stimmt auch. Also ich muss sagen, das war manchmal nervig, dass er immer wieder auf die, ich sag's jetzt Schilddrüse, das Schilddrüsensystem. Das Schilddrüsensystem ist so zentral, wenn man sich überlegt, wo die Schilddrüse liegt, welche Nerven an der Schilddrüse vorbeilaufen, welche Gefäße, welche Verbindungen die Schilddrüse zu anderen Systemen hat, ist die Schilddrüse, wo sie liegt, zwischen Körper, Herz und Kopf, ist sie wirklich zentral. Sodass man fast sagen kann, also das ist jetzt ganz banal und ganz rudimentär, wenn die Schilddrüse lupenrein funktioniert, also der Schilddrüsenwert, zu dem ich komme, keine Auffälligkeiten zeigt und man auch ausgeschlossen hat, dass dieser Wert auch reliable ist, also dass man den auch verwerten kann, dann können die anderen Systeme schon gar nicht so schlecht sein. Sprich, sobald andere Systeme signifikant sich verändern, ist immer auch irgendwann, das kann natürlich zeitverzögert sein, deswegen muss man da aufpassen, zeitverzögert auch die Schilddrüse mit betroffen. Und auch andersrum. Also darf man, aber das ist natürlich auch wieder eine individuelle Erfahrung des Studienleiters, des Professor Winnekes, durchaus die Schilddrüse in den Zentrum, in das Zentrum der Hauptsituation setzen. Warum? Jetzt fange ich schon mit dem ersten System an. Die Schilddrüse hat Auswirkung, also die Schilddrüse, die Nebenschilddrüse, zusammen, die beiden, im Knochenstoffwechsel, im Immunsystem, im Zuckerstoffwechsel, also Insulin und all drum dran, durch den Zuckerstoffwechsel im gesamten Gewichtssystem, im gesamten Energiestoffwechselsystem, zusätzlich auch noch, das weiß man, im Immunsystem und es hat auch durchaus in der Schmerzlehre, im Schmerzbereich, bei der Schmerzverarbeitung, aber auch bei der Schmerzausprägung, wobei wir heute ja wissen, dass Schmerz und Immunsystem eng beieinander sind, was zu tun. Also, grob gesagt, schaut euch euer Arzt, euer Hausarzt die Schilddrüse nicht an, wenn ihr zu ihm geht. Und zwar egal, was ihr habt, dann versäumt er was. Also Schilddrüsensystem. Mit dem wollte ich gar nicht anfangen. Meine Motivationsbitte ist, macht doch, und die nächste Folge wird in 2 Wochen veröffentlicht werden, auch wenn es bis dahin nicht alles schafft. Es wird wahrscheinlich noch eine 3. Folge geben, vielleicht auch noch eine 4. Folge Teil. Bitte macht doch mal die folgenden Systemchecks, also Blutwerte, aber nicht nur Blutwerte. Ich verlinke das unten in den Shownotes, aber auch in der Beschreibung, fast zumindest komplett, weil in manchen, ich glaube bei Podcast Apple wird das nicht ganz komplett gezeigt, die Shownotes, und bei RTL Plus auch nicht, bei Spotify meistens. Bei Podigy natürlich auch. Also ich muss jetzt ein bisschen durch die Werte durchgehen, versuche mich kurz zu fassen, trotzdem wird es ein bisschen dauern. Ihr könnt es unten nachlesen, aber die Werte haben alle ihre Berechtigung. Ich habe eigentlich fast zu allen Werten eine kleine Anekdote, deswegen bleibt dran, es bleibt auch spannend. Also, großes Blutbild, ja, das macht auch nicht jeder Hausarzt, aber wenn man sagt, ich möchte ein bisschen genauer untersucht werden, mach doch mal bitte Arzt, ich möchte mal gecheckt werden, dann klappt das meistens schon. Also großes Blutbild zeigt die Blutwertzusammensetzung, die verschiedenen roten Blutkörperchen, Größen, die werden verschieden gemessen und Blutfarbstoff, Hämoglobin und so weiter. Jetzt gehe ich wieder in die Systeme rein. Eisen-Sauerstoff-Transportsystem. Also Eisen ist unser Sauerstofftransporteur, also nicht das Eisen, aber das gebundene Eisen im Blutfarbstoff, dem Hämoglobin. Und da misst man Eisen, Ferritin, Transferrin und Hämoglobin. Das geht auch noch genauer und weiter, aber das sind erstmal die groben Marker. Wenn die alle in Ordnung sind, braucht man gar nicht weiter in die Tiefe gehen. Dann nimmt man das Gesamteiweiß als groben Marker, aber wirklich nur groben Marker, des Eiweiß-Proteinstoffwechselsystems. Also auch da, wenn man da gut, also nicht am Rand liegt, sondern gut in positiven Werten liegt. Zu den Werten genau komme ich ja dann im nächsten Teil. Dann kann da schon nichts Großes, Auffälliges stattfinden. Also weniger zu viel Abbau von Protein, aber auch keine Störung des Proteinstoffwechsels. Dann Leberwerte. Leber ist ein eigenes System, logischerweise. Ich nehme das mal zusammen als Leber-Bauchspeicheldrüsen-Insulin-Zuckersystem. Also Leber-Bauchspeicheldrüse im Mittelbauch, rechts und links gelegen, auch eng verbunden. Auch die Leber scheidet ja quasi durch, durch einen Gang, durch die Bauchspeicheldrüse aus. Die Systeme sind eng miteinander verknüpft und deshalb misst man eben dort die Laborwerte GPT, GOT, Gamma-GT, Bilirubine, das ist der Leberfarbstoff, also das Gallenflüssigkeitsfarbstoff, Amylase, Lipase, das sind Enzyme, die mit der Bauchspeicheldrüse zu tun haben im Verdauungssystem, und die Cholinesterase. Natürlich kann man auch Insulin und ähnliche Dinge messen, da komme ich aber weiter unten noch drauf. Also Leber-Bauchspeicheldrüsen-Insulin-Zuckersystem, das auch wieder sofort in die Schilddrüse mit reinspielt. Jetzt kommen wir noch zum Nierenwerte. Da wird oft das Kreatinin gemessen und dann auch die Gesamtkreatinin-Clearance, die über den Urin gemessen wird. Das ist natürlich wichtig, um zu wissen, wie die Niere funktioniert. Als grober Marker, wenn da alles in Ordnung ist, ist meistens die Niere auch okay. Da ist das System, das sogenannte Renin-Angiotensin-Aldosteron-System. Das System spielt eine große Rolle im Bereich des Blutdrucks, der Blutdruckregulation, der Wasserregulation im Körper. Und die Wasserregulation im Körper hat auch gleichzeitig automatisch auch eine Auswirkung auf die Blutdruckregulation. Also da muss man mal, wenn man zumindest einen hohen Blutdruck hat, da komme ich später drauf, mal genauer gucken. Ansonsten reichen erstmal nur die normalen Nierenwerte, um die grobe Funktion der Niere zu beurteilen. Schilddrüsensystem, ja, habe ich gerade schon gesprochen. Das zentrale System des guten Professors Winnecke. Hier müsste man als Hauptding, und es gibt immer noch Hausärzte, die messen nur die Schilddrüsenhormone. Und vor allem die Schilddrüsenhormone, dann ist es ja noch fast richtig. Aber man muss immer den TSH messen. Und zwar ist es das stimulierende Hormon aus der Hirnanhangdrüse, das Push-Hormon. Das heißt, wenn das zu hoch ist, dann ist die Schilddrüse, dann muss die gepusht werden, dann ist die in Unterfunktion. Wenn das zu niedrig ist, dann ist die Schilddrüse in einer Überfunktion, dann muss sie nicht gepusht werden, dann geht das TSH zurück. Also das TSH zeigt ganz fein an, wie die Funktion der Schilddrüse gemessen wird, wie sie im Körper als Wirkung ankommt. Man kann gerne noch FT3 und FT4 dazu messen. Achtung, aufgepasst, ganz viele Patienten bekommen L-Tyroxin. Bekommt ihr L-Tyroxin, müsst ihr den TSH-Wert ganz genau beobachten. Ihr müsst euch auch fragen, warum ihr Schilddrüsenhormone bekommt. Dann gehört natürlich Schilddrüsensonographie und auch eine Schilddrüsenszintigraphie mit dazu. Das kommt aber alles noch genauer im Thema Schilddrüse, wenn ich da noch genau drauf eingehe. Vor allem auf die Interpretation der Werte. Das wird ganz spannend im nächsten Teil. Neben Schilddrüsensystem, also Calcium-Phosphat-System mit dem Parathormon, aber auch mit dem Calcitonin, wo das Calcitonin auch wieder mit der Schilddrüse zusammenhängt. Knochendichte bei allen Frauen ab 40 und bei Jüngeren bei Verdacht auf Prämenopause. Das ist wieder Frauenheilkunde, Frauenmedizin, auch das oder Frauenprävention. Also das Knochensystem, Knochenstoffwechselsystem, ganz wichtig. Auch das wird oft, ganz, ganz oft vergessen. Sehr oft vergessen, fast immer vergessen. Dann gibt es eigentlich die Stressachse. Es gibt eine Darmstressachse, eine Darmhirnachse, es gibt eine Hirnstressachse und eine Stresshirnachse. Also hört zu, Stress im Mittelpunkt. Das Stresszentrum ist unsere Nebenniere und zwar mit dem Nebennierenmark und der Nebennierenrinde. Das Stresshormon Cortisol wird aus der Nebennierenrinde produziert oder in der Nebennierenrinde. Da nimmt man ein Cortisol-Tagesprofil im Speichel als Marker. Stresshormone Adrenalin und Noradrenalin sind auch sehr wichtig im Stressbereich. Die werden, das ist aber eher ein Sekundärmarker, aus dem Urin gemessen. Das muss man nicht direkt da als erstes machen. Da reicht erstmal das Cortisol-Tagesprofil für die Nebennierenrinde. Und dann gibt es, da komme ich jetzt gleich zu, schon mal eins der zwei neuen Organe. Das neue Organ ist das Inflammasom. Was ist ein Inflammasom? Ein Inflammasom ist unser Entzündungssystem oder unser Entzündungs-Anti-Entzündungssystem. Entzündung ist ja nicht per se böse, nur wenn sie überschießt oder wenn der Körper in einer Autoimmunerkrankung sich gegen uns selber wendet. Ansonsten ist es die Gesamtheit aller Abwehrvorgänge, positiv und negativ, gegen außen, Feinde und gegen sich selber, die im Körper stattfinden. Hier macht man als einfachen Übersichtsmarker, früher hat man die Blutsenkung genommen, heute macht man eher das CRP. Man misst die weißen Blutkörperchen schon im großen Blutbild. Man kann die weißen Blutkörperchen aber auch nochmal unterteilen, das sollte man auch tun, im Rahmen von Antikörpertests, im Rahmen eines Überblicks in der Immun-Eiweiß-Elektrophorese. Und wenn es tatsächlich Verdachtsbereiche gibt, dass man autoimmun erkrankt ist, das ist manchmal in diesen ganzen Werten schwer rauszufinden, da muss man wirklich auf Verdacht arbeiten. Dann gibt es weitere Tests im Autoimmunspektrum in Richtung Rheumatologie, aber auch weitere Werte, da kann man nur speziell drauf eingehen. Aber man muss immer hellhörig sein, ob im Inflammasom es sich nicht auch um Autoimmunreaktionen handelt. Und man weiß heute, dass im Rahmen vieler Erkrankungen Autoimmunreaktionen mit Ursache sind. Nicht die einzige, aber mit Ursachen sind. Das große Thema ist das Herz-Kreislauf- und Atmungssystem. Das wird oft getestet beim Hausarzt, oftmals aber auch zu spät. An sich müsste man hier auch sagen, jetzt Männer, Frauen, beide, ab 40 sollte man zumindest mal die 5 Risikofaktoren abgetestet haben. Die 5 Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und letztlich auch daran zu sterben, sind Übergewicht, besonders beim Übergewicht aber das viszerale Fett, also das Bauchfett in der Tiefe, nicht das, was vorne hängt, sondern was um die Organe herum angereichert wird, weil das auch eine Hormonwirkung hat, gerade im Zuckerstoffwechsel und auch in anderen Systemen wieder. Dann Diabetes mellitus, also ob man zuckerkrank ist, das ist das Insulinsystem. Da war ich eben schon dabei, Bauchspeicheldrüse, ne, mit Insulin, Glukagon, Leber gehört wieder mit dazu. Guckt man also, die Werte sage ich gleich noch was zu, ob man Diabetes mellitus hat. Zu hohes Cholesterin, zu hohe Fette ist eben der Fettstoffwechselbereich, der getestet wird. Zu hoher Blutdruck, klar, auch ein Risikofaktor, also 4 Risikofaktoren. Und der 5., den viele nicht kennen, auch die Hausärzte nicht testen, weil die meinen, das könnte man nicht verändern. Wie man was verändern kann und wie die Werte einzuschätzen sind, sage ich im nächsten Teil, ist das Homozystein. Man sagt, wenn man einen Risikofaktor hat, ist Holland nicht in Not. Dann ist die Herz-Kreislauf-Erkrankung, das Risiko an Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu erkranken oder sogar zu sterben, relativ gering. Aber ab 2 Risikofaktoren steigt das Risiko enorm an. Bei 3 ist es nicht verdoppelt, verdreifacht, vervierfacht, es steigt potenziell an, also exponentiell an. Wenn man 5 Risikofaktoren hat, dann ist die Garantie sehr groß, dass man an einem Herz-Kreislauf-Erkrankung erkrankt, wenn nicht sogar dran verstirbt. Irgendwann natürlich. Atmungssystem, natürlich auch da kann man einen Atemfunktionstest machen, wenn man die Idee hat, die Ahnung hat, den Verdacht hat, da Probleme zu haben. Da komme ich gleich auch noch zu. Also wir testen bei den Risikofaktoren im Herz-Kreislauf-Atmungssystem das Homozystein. Homozystein ist ein Marker für eine Dysregulation oder eine Nicht-Dysregulation im Vitamin-B-Bereich. Vitamin B gibt es ja ganz viele. Und da wird ganz oft nur unterversorgt oder eben nicht ausreichend gleichmäßig versorgt. Folsäure ist ein großes Thema, die Folsäureaufnahme und wie die zu beurteilen ist, komme ich nächsten Teil drauf. Cholesterin und Fette ist in aller Munde, kennt jeder, aber auch da kann man in die Feinheiten gehen. Guckt man erstmal über die groben Werte drüber, sind die komplett in Ordnung, muss man nicht weiter gucken. Sind die grenzwertig, muss man genauer gucken, sind die pathologisch, muss man was tun. Auch dazu komme ich zu. HbA1c, ja, das ist quasi unser karamellisiertes Zucker im Blut. Unser Langzeitzuckerwert, der 3 Monate in die Vergangenheit gucken kann, wie der Zuckerhaushalt war. Ist ja okay, unter 5,6 alles gut. Ab 5,6 sollte man einen OGT, einen oralen Glukosetoleranztest machen. Der HOMA-Index zeigt an, inwieweit man eine Insulinresistenz hat. Die Insulinresistenz kennen auch viele Hausärzte nicht. Insulin ist unser Schlüssel, Zucker in die Zelle zu lassen. Wenn die Zelle aber insulinresistent ist, heißt das nicht, dass die gar nicht mehr auf Insulin reagiert. Das ist nicht ein An- und Ausschalter. Das heißt, man braucht mehr Insulin, um die Zelle dazu zu motivieren, die Schleusen aufzumachen für Zucker. Das heißt, Insulin wird mehr und mehr produziert und die Speicher in der Bauchspeicheldrüse, die wahrscheinlich für eine Lebenszeit von 150 Jahren reichen würden, werden überbeansprucht und brennen aus. Also ein Burnout auf Bauchspeicheldrüsenebene, auf Ebene der insulinproduzierenden Zellen. Also Burnout im Kleinen, nicht nur draußen im Großen und schon gar nicht nur Burnout als Psychoding, sondern Burnout in einzelnen Systemen. Ganz, ganz klar und klasse beim Diabetes und wie der Diabetes entsteht. Langzeit-EKG sollte man mal gemacht haben, so ein Ding 24 Stunden nach Hause nehmen oder manche machen es sogar übers Wochenende oder 48 Stunden. Langzeit-Blutdruck geht manchmal kombiniert, heutzutage aber selten, muss man wahrscheinlich 2-mal machen. Belastungs-EKG mit Lungenfunktionstests, also sollte man eigentlich, wenn man sportlich, eigentlich immer machen. Also ab 40 einmal alle 5 Jahre oder alle 10 Jahre, zumindest mal gemacht haben. Body Composition, also wie Muskel, Fett, Wasser und Skelett verteilt sind und vor allem auch die relative Menge des viszeralen Fetts, was so wichtig ist. Kann man gut machen, diese Dinger gibt es für zu Hause als Tanita-Waage oder man geht zum Arzt und lässt das messen und guckt natürlich auch, wie sich das verändert, wenn man Maßnahmen dagegen ergreift oder dafür ergreift, bessere Body Composition zu erreichen. Ultraschall der Halsschlagadern als Übersicht, als Marker für allgemeine Arterienverkalkung. Man kann natürlich auch überlegen, ob man sogar heutzutage ein Herz-MRT macht. Das würden die Kassen aber auch nur bezahlen, wenn man schon Verdacht hat, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist. Dann ganz wichtig ist die Herzratenvariabilitätsmessung, HRV, als Marker für das Sympathikus- und Parasympathikus-System. Hört sich kompliziert an, stimmt, ne? Also es ist so, dass unser Herz grob gesehen gleichmäßig schlägt oder schneller oder langsamer schlägt, wenn wir uns aufregen oder wenn wir uns bewegen. Aber zwischen den einzelnen Herzschlägen, also nehmen wir mal an, 60 Schläge pro Minute, dann sollte man ja sagen, der Abstand ist immer eine Sekunde. Der Abstand ist aber manchmal 1,1 Sekunden, manchmal 0,9 Sekunden oder 0,99 und 1,1. Und diese Variabilität, also je variabler dieser Puls ist, umso resistenter ist das Herz gegenüber äußeren Stressoren. Das ist ganz grob erklärt. Das ist auch, trifft auch die Wahrheit nur am Rande, reicht aber für die Erklärung heute. Das heißt, wenn das Herz immer gleich schlägt, das kann exakt gleich schlagen, im Gleichklang, jede Sekunde, kaum einen Abstand, eine Abstandsänderung zwischen den einzelnen Schlägen, dann ist das nicht gut. Dann ist das Herz nicht leistungsfähig. Das kann man zum Glück trainieren, aber man sollte es eben auch messen. Wenn man das 24 Stunden, besser 48 Stunden oder noch besser 72 Stunden, komme ich gleich zu, misst, kann man eben sehen, wie der Tag-Nacht-Rhythmus ist, wie man gestresst ist, wann man gestresst ist, ob man gut schläft, ob man Regeneration braucht, ob man sich regeneriert oder ob man Raubbau betreibt. Also diese HV-Messung zeigt ganz, ganz enorm, auch vor allem, wenn man nach einer Zeit messen möchte, ob man sich verbessert hat. Man macht deshalb eine 72-Stunden-Messung, weil sich ja die Tage unterscheiden. Bei der 72-Stunden-Messung, bitte wendet euch an mich, wenn ihr das nicht findet im Internet, wer das anbietet, dann kann ich euch einen Link zu geben, vielleicht verposte ich den dann noch hier rein, verlinke ich den noch. Und zwar am ersten Tag einen Freizeittag. Wobei Freizeit am Wochenende muss ja nicht stressfrei sein. Gibt ja auch sogenannte Weekend Warrior. Dann am zweiten Tag der erste Arbeitstag, der oft stressig ist, behaupten viele zumindest. Und der dritte Tag am zweiten Arbeitstag, wenn es schon wieder etwas mehr Routine wird. Das grob. Man führt ein Tagebuch und kann dann sehen, wo sich die Herzratenvariabilität besonders reagibel gezeigt hat oder wie sie reagiert hat und wie man darauf reagiert hat. Und dann natürlich kann man auch noch weitere Dinge machen, wenn man merkt, dass die HV-Messung nicht okay ist, dass man dann sogar noch in die Neurotransmitter geht. Die Neurotransmitter sind, nur damit ihr es mal gehört habt, die Neurotransmitter im sogenannten dopaminergen System, im serotinergen System, im acetylcholinergen System, im adrenergen System, das ist Nebennierenmark, glutaminergen System, GABAerges System und endorphinerges System. Da gehe ich gar nicht in die Feinheiten. Zu Neurotransmittern komme ich dann vielleicht, wenn es um die Werte geht, aber das kann auch eine ganz neue eigene Folge sein, weil das nämlich hochspannend ist, wie da die Zusammenhänge sind, gerade im Bereich des Lernens oder des Lernerfolgs und des Trainingserfolgs. Wenn ihr jetzt die Werte pathologisch habt und wollt was verändern, sind Neurotransmitter wieder relativ wichtig. Die muss man aber nicht alle messen. Dann ganz wichtig ist der Darm. Eben, neues Organ, Inflammasom. Wir haben eigentlich drei neue Organe, die wir nie so als Organ erkannt haben. Ist die Haut, schon länger anerkannt, großes Organ, bis zu 2 Quadratmetern, je nachdem wie groß man ist und mehr sogar. Dann natürlich das Inflammasom, das ist ziemlich neu. Und der Darm, der ist mittelneu. Und im Darm natürlich das Mikrobiom. Das sind 2 bis 2,5 Kilo, 1,5 bis 2,5 Kilo, je nach Quelle, unserer Darmflora, also Bakterien, ganz Millionen und Billionen und Billiarden von Bakterien, die uns in der Verdauung unterstützen. Wir verdauen an sich nur wegen der Bakterien oder wir verdauen schlecht wegen schlechter Bakterien. Dann macht man eine Mikrobiommessung und dann kann man mit Probiotika, Biotika, kann man dann eben therapieren. Therapie kommt ja erst im nächsten Teil oder im übernächsten Teil. Es gibt eine Darm-Hirn-Achse, eine Hirn-Darm-Achse. Im Darm, ich war ja gerade bei den Neurotransmittern, das Hirn kann nur ausreichend Neurotransmitter herstellen, wenn der Darm ausreichend Vorstoffe, wie zum Beispiel beim Serotonin, ist es das Tryptophan, eine Aminosäure, bereitstellt. Es reicht also nicht aus, dass wir ausreichend Nährstoffe zu uns nehmen, sondern die müssen im Darm auch umgebaut werden, aufgenommen werden. Und da gibt es natürlich in der Darmgesundheit noch weitere Messungen. Da lasse ich einen jetzt mal raus. Ich möchte die Darmgesundheit wahrscheinlich im übernächsten Teil etwas genauer noch betonen. Man kann auch noch Stuhluntersuchungen auf Marker bezüglich Polypen und Darmkrebs machen. Sollte man machen. M2PK-Test oder und gegebenenfalls Tumor-DNA-Analysen. Etwas moderneres. Ich bin zusätzlich noch zu dem Master, den ich habe in Mikronährstofftherapie und Regulationsmedizin, bin ich ein Präventionsarzt. Ich habe mich ausbilden lassen bei der DGAM. Das ist eine deutsche Gesellschaft für Anti-Aging-Medizin. Heute besser Better-Aging oder auch Präventionsmedizin. Und zwar bin ich zertifiziert in Frauen- und Männergesundheit. Hier nur ganz grob. Thema Menopause und Frauengesundheit. Das ist im Bereich geschlechtsspezifischer Veränderung ein eigenes, ganz großes Thema und wird auch eine eigene Folge werden. Kurzum, keine Frau muss heute mehr in die Menopause kommen. Es ist wirklich nicht nötig. Eine Menopause ist nicht nur bei störenden Symptomen zu behandeln. Nein, die sollen gar nicht auftreten, die Symptome. Menopause ist nämlich ein Burnout der Frau in Bezug auf ihre Hormone. Und das muss gar nicht sein. Sondern bei allen bereits sich im Labor zeigenden Reduktionen der weiblichen Hormone. Man sollte jede Frau mit spätestens 40, wenn sich Anzeichen zeigen, dass sie schon früher in die Menopause kommt oder die Eltern, also die Mutter, früher in der Menopause war, schon mit 35. Und dann sollte sofort, wenn sich erste Veränderungen zeigen, gegensteuert werden. Man kann die Hormone nämlich heutzutage ohne Risiko, ohne Nebenwirkungen sehr gut substituieren. Und dann kommt eine Frau bis ins hohe Alter nicht mehr in die Menopause und hat auch viel weniger Risiko, menopausentypische Erkrankungen zu bekommen. Ist ja logisch. Thema Männergesundheit, Prostata und Co. nenne ich das mal. Vorsorge mindestens alle 2 Jahre beim Urologen, bei der Urologin, die dann eben abtastet, bestenfalls eine Sonografie macht. Man kann auch ein MRT machen von der Prostata und Umgebung. Man macht den PSA, dieses prostataspezifische Hormon, Antigen natürlich. Ich habe hier H stehen, das ist verkehrt. Da muss ein A hin, PSA heißt das Ding. Prostataspezifisches Antigen als grober Anfangsmarker, später aber eigentlich nur im Verlauf. Trotzdem machen wir den immer mit. Und Testosteron ist ein großes Thema. Testosteron ist natürlich das männliche Hormon und auch Männer kommen viel weniger auffällig in eine Menopause, in eine Testosteronpause. Und auch da, das wird auch, ich glaube, Männer- und Frauengesundheit werde ich nochmal eine eigene Folge widmen. Vielleicht kriege ich auch da nochmal einen spannenden Interviewpartner aus der GESAM. Da müsste ich mal gucken, vielleicht kriege ich sogar 1 oder 2 spannende Interviewpartner, da muss ich mal schauen. Also, da kann man was machen. Man muss nicht akzeptieren heutzutage, dass man in die Menopause kommt oder dass man als Mann vergreist. Und da ist Testosteron ganz wichtig. Oder was ist vorzeitig vergreist? Nehmen wir es mal so. Ja, es wäre klasse, wenn ihr euch trauen würdet, diese ganzen Werte mal zu machen. Ich werde die Werte oder mögliche Ergebnisse, bestenfalls kriege ich von euch, vielleicht schickt mir jemand anonym oder wie auch immer seine Werte und ich werde die Werte mal durchgehen. Ansonsten gehe ich meine Werte durch oder auch irgendwelche Werte, die ich eben von anderen Patienten habe. Anonym ist ja kein Thema und dann gehen wir die mal durch und vor allem auch die Fallstricke oder auch wie Hausärzte das kleinreden oder wie auch immer und natürlich auch Therapie. Also Therapie, Umgang, was man machen kann, wie die Möglichkeiten sind, wird im nächsten Teil stattfinden. Ich vermute, dass ich aus den verschiedenen Systemen noch einen dritten Teil machen werde. Es wird hochspannend. Ich werde Interviewpartner versuchen zu aktivieren. Ich werde gleich eine Mail schreiben an einen, der mir vorschwebt und vielleicht auch an den anderen noch. Vielleicht habe ich Glück, dass die beiden noch in den nächsten 2 Wochen Zeit finden, ein Interview mit mir zu führen, dass ich auch dann wieder in dem nächsten Teil, spätestens im übernächsten Teil, dann wieder ein Interview veröffentlichen kann. Nimmt die Sachen ernst. Es ist nicht nur Labor, es ist auch heute nicht nur Labor gewesen, auch andere Messungen. Denkt an euren Körper, messt euren Körper im Rahmen einer Körpertherapie, nehmt euren Körper wahr, lernt euren Körper wieder besser wahrzunehmen. Das sind schon die ersten Therapieformen. Hört in die 5 Burnout-Folgen rein, die schon veröffentlicht sind, in die Folge mit Miriam Leicht, mit dem Wasser und natürlich auch in die Folge mit der Epigenetik, mit Maria Greunig. Dann habt ihr was zu tun und das ist so fantastisch, was da alles angesprochen worden ist. Und das Thema dieser ganzen Podcast-Folgen, die ich gerade genannt habe, werde ich in den nächsten 1, 2, 3 Teilen vertiefen. Und ich hoffe, dass ich Interviewpartner dafür aktivieren kann, dass die noch in den Zeitrahmen reinpassen. Ja, wir hören uns wieder in 2 Wochen. Dann habt ihr eure ersten Laborwerte bestenfalls schon erhoben oder habt mir die geschickt und andere Werte erhoben, habt mal ein bisschen in Körpertherapie geforscht, habt vielleicht bei Dennis Scharnweber geguckt, was ein so ein Kriegerseminar sein könnte und habt auch bei Saluto geguckt, was denn sein Algorithmus mit diesen vielen verschiedenen Cluster-Patientengruppen machen kann und leisten kann. Bis demnächst, bis in 2 Wochen. Tschüss.
Ja, meine lieben Zuhörer, ihr hörtet den TrueMate Podcast, Tatort Gesundheit, überall da, wo ihr Podcasts hört. Und freut euch auf die nächsten Folgen. Ich hatte schon darüber gesprochen, was da kommt. Gerne könnt ihr mir 5 Sterne geben. Ihr könnt mich verlinken, verliken und an andere Hörer empfehlen, weil ich glaube, das, was ich hier zu sagen habe, eben als TrueMate, als ehrliche oder wahre Medizin, geht eigentlich niemanden nicht an, sondern jedem. Es geht jeden an und deshalb gibt es kaum jemanden, der meinen Podcast nicht hören sollte. Und ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet, wenn es wieder heißt Tatort Gesundheit, euer TrueMate Podcast.